Ich habe das Gefühl, dass wir da wirklich auch eine Chance haben, wirklich eben weg von dieser Einheitlichkeit hin zu einer größeren Akzeptanz von Vielfältigkeit und so. Weil das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, es gibt ja auch nicht den Osten, ne? Sondern
eben.
Vorpommern ist wirklich ganz anders als das Erzgebirge. Und ich weiß, ich komme aus Potsdam, wenn wir früher an der Ostsee waren, wir haben die Augen verrollt, wenn irgendwie die Sachsen kamen oder so. Also,
das ist auch mit den Bayern auch nicht anders.
Hat sich bis heute nichts dran geändert.
Da hat sich auch bis heute nicht viel dran geändert. Das darf ich hier nicht so laut sagen in Leipzig.
Zu spät. Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, hallo, ich bin's, die jugendliche Kompetenz, Hajo Schumacher, Journalist und Rummeiner. Mir gegenüber die psychologische Kompetenz.
Suse Schumacher.
Ja, Psychologin, Gefährtin, Gattin, Mensch.
Mensch, ja.
Und an der anderen Leitung jemand, der uns aus einer Verlegenheit rettet. Die Verlegenheit heißt 9. November, Jahrestag der Deutschen Einheit. Und das sind immer so Gedenktage, wo man nicht so richtig weiß, soll man was dazu machen oder nicht. Danke, Christian Bollert. Schön, dass du bei uns bist.
Schön, dass ich da sein darf, hallo.
Weil du hast nämlich, du nennst es glaube ich ein Herzensprojekt oder auch Lebensprojekt, hast du angefangen vor einigen Jahren und das hat ganz viel mit der deutschen Einheit zu tun, lieber Christian. Erklär uns doch mal, was das ist.
Ich habe vor, oh Gott, ich muss immer rechnen, 17 Jahren, also 2007, Menschen getroffen, die zufälligerweise am 9. November 89 geboren worden sind. Mhm. Sie an diesem historischen Tag zufällig in Ost und West das Licht der Welt erblickten. Und damals, als ich das gemacht habe, war das so eine Idee als Journalist, im Prinzip, wie du es auch beschrieben hast, mal einen anderen Zugang zu finden zu so einem Gedenktag und zu gucken, das war der 18. Jahrestag, ne? Da wird man volljährig, wie denken die so über Deutschland? Ist das für die überhaupt noch ein Thema? War natürlich auch so eine These, hey, die sind eigentlich geboren, als die Mauer gefallen ist. Das kann für die eigentlich gar kein Thema mehr sein, so Ost und West und Klischees.
Ja.
Gegensätze und so. Und welche Überraschung, es war natürlich doch ein Thema für sie, weil die Eltern und der Küchentisch und der Abendbrotstisch natürlich vielleicht doch eine Rolle spielen. Mhm. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Und ich habe die in den letzten Jahren immer wieder getroffen. Zuletzt vor 5 Jahren, als sie 30 geworden sind. Ist ja auch so ein Einschnitt im Leben, wo man denkt, Mensch, wie geht's denen eigentlich? Und diesen Sommer habe ich sie wieder getroffen. Jetzt sind sie 35 geworden. Und ich sag mal so, alle 5 Jahre tauche ich irgendwie wieder so in ihr Leben ein und das ist so ein bisschen komisch, weil zum einen denke ich, ich kenne die total gut, ja, also so ein bisschen irrwitzig und dann kenne ich sie natürlich überhaupt nicht und gleichzeitig erzählen sie mir aber auch ganz persönliche Dinge, die sie vielleicht manchmal noch nicht ihren Eltern erzählt haben oder so und das ist irgendwie sehr spannend, weil das einmal auf so einer persönlichen Ebene total interessant ist, wie, was wird aus diesen Leuten? Ich kenne die jetzt seitdem die 18 sind, haben die eine Ausbildung gemacht oder studiert und was hingeworfen, was neu gestartet und Kinder bekommen und keine Ahnung. Also es hat so persönlichen, wahnsinnigen Mehrwert und gleichzeitig ist es ja aber auch für Deutschland total interessant. Ne? Diskutieren die noch über Ost und West? Mhm. Und gerade dieses Jahr, Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern und so, Europawahl, da gibt es ja auch ganz viele Fragen, die dann wiederum Ostdeutschen gestellt werden oder Westdeutsche fragen sich Dinge und ja, das ist irgendwie ja, ein Projekt, was für mich besonders ist, ist es deswegen wirklich so eine Art Lebensprojekt, weil es so eine Langzeitbeobachtung ist, was man ja ehrlicherweise als Journalist jetzt auch nicht so wahnsinnig oft macht.
Christian Bollert ist Ossi. Und was für einer. Eigentlich ist er fast Berliner, weil er gleich an der Stadtgrenze aufwuchs, in Kleinmachnow. Er war 7, als die Mauer fiel. Er hat Journalistik und Politikwissenschaften studiert in der deutschen Trendstadt. Richtig, in Leipzig. Anstatt einer von vielen langweiligen Journalisten zu werden, hat Christian Detektor FM mitgegründet und ist bis heute Geschäftsführer. Detektor hat schon Podcasts produziert, als wir noch gar nicht wussten, was das ist. Transparenzhinweis, Hajo hat für Detektor mit Rabea Schlotz den Podcast in guter Verfassung gemacht, über unser Grundgesetz. Christian Bollert arbeitet für alle guten Medienhäuser des Landes, ist gefragter Dozent und hat natürlich eine Vitrine voller Preise. Mit Melanie Stein hat Christian Bollert 2019 die Initiative Wir sind der Osten ins Leben gerufen, um ZukunftsgestalterInnen zu feiern, die geblieben oder zurückgekehrt sind in die alte Heimat. Im Deep Talk der Familienpackung berichtet Christian von seinem Herzens- und Lebensprojekt Deutschland ein halbes Leben, 35 Jahre nach dem Mauerfall, was es natürlich auch als Podcast gibt beim MDR. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Sag doch mal, wer sind denn die?
Also.
Die drei Fragezeichen.
Die drei Fragezeichen. Ohne jetzt zu viel zu spoilern aus dem Podcast, es sind grundsätzlich drei Leute, Julia, Maria und Tom. Julia wohnt in Frankfurt am Main und arbeitet dort in einer, na wie nennt man das so schön, Berufskammer. Tom arbeitet in Leipzig und kommt aus Ost-Berlin, wohnt mittlerweile in Leipzig, ist in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, arbeitet in einem Vier-Sterne-Hotel und hat sich lange in der linken Szene engagiert. Da hört man auch schon so ein bisschen. Der ist eigentlich so ein Typ im Schlabbershirt und kurze Hose und gleichzeitig steht er aber im Anzug im Vier-Sterne-Hotel. Das ist auch irgendwie ganz spannend. Und dann gibt's noch Maria, die wohnt in Mecklenburg-Vorpommern, um genau zu sein, in Vorpommern und ist viel durch Deutschland gereist. Typische ostdeutsche Frauengeschichte, würde ich sagen. Also ist nach Hamburg gegangen, dann nach Köln gegangen und ist dann aber wieder zurück in die Heimat sozusagen. Und das sind so die drei Hauptprotagonisten. Ja, und das ist irgendwie spannend zu sehen, was die so machen.
Du hast eine Podcast-Serie draus gemacht, auf die verweisen wir natürlich in den Shownotes. Ich muss jetzt mal mit einer ganz persönlichen Frage kommen. Mein Geburtstag ist der 22. April. Früher noch mehr als heute haben ganz viele Leute immer gesagt, ach, das ist ja zwei Tage nach Führers Geburtstag. Weil der 20. April hat sich irgendwie so im kollektiven Gedächtnis gerade der älteren Deutschen so eingebrannt. Und irgendwie hat das, ich weiß nicht genau was, aber dieses mein Geburtsdatum so ein bisschen aufgeladen. Also jetzt nicht unbedingt angenehm. Langer Anlauf für eine kurze Frage. Hat dieses Geburtsdatum deiner drei Protagonisten was mit denen gemacht? Also fühlen die sich irgendwie ja, bedeutsamer, historischer oder ist das ein Tag wie jeder andere?
Unterschiedlich. Der eine sagt nein. Und die andere sagt ja. Also es ist, ja. Ne, wie das so ist mit den Menschen. Ich glaube, es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie man selber so dann am Ende darauf schaut. Aber genau das wird auch in dem Podcast dann deutlich. Ich frage die das nämlich auch, wie sie denn darauf so blicken. Und jeder entwickelt da ganz offensichtlich so eine eigene Perspektive. Und für den einen ist es eben Zufall und für den anderen ist es eben gerade kein Zufall. Ich frage sie zum Beispiel auch, ob sie denken, dass sie da irgendwas verbindet, weil sie auch alle am selben Tag Geburtstag haben. Und auch da ist es so, dass er dann wiederum sagt, ja, ich glaube schon, es gibt keine Zufälle. Und dann sagt sie, also Julia in dem Fall, nö, ist einfach Zufall. Also ist ja aber auch irgendwie, finde ich ja
total
schön
spannend
zu sehen, dass es komplex ist. Ne? Also ich meine, so.
Ja. Jetzt sind da ja zwei dabei, wenn ich dich richtig verstanden habe, die kommen aus einer Großstadt, also einmal aus Frankfurt und dann Ost-Berlin. Und eine dritte, die aus Vorpommern kommt. Das macht ja wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied, oder?
Total, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive ist. So. Während Tom wiederum, muss man auch dazu sagen, halt in der Nähe von Leipzig wirklich auf dem platten Land dann aufgewachsen ist, weil seine Mutter dahin gegangen ist. Also der kennt auch das Leben auf dem Dorf so, hat aber natürlich auch den Vergleich mit Ost-Berlin, fährt auch regelmäßig immer noch nach Berlin und wohnt mittlerweile in Leipzig und so. Also hat ist so ein Zwischending. Aber ja, genau, das sind so drei ganz unterschiedliche Perspektiven.
Was sagen diese drei jungen Menschen denn jetzt zum Beispiel zu den Landtagswahlen im Osten?
Also tatsächlich ist es ganz interessant, weil alle, ich sag mal, irgendwie entsetzt sind, aber unterschiedlich. Also sie
unterschiedlich entsetzt, finde ich sehr schön.
Ja.
Also ich weiß genau, was du meinst.
Ja. So, und das ist auch ganz, ganz, ganz schön zu sehen, wie da jeder so aus seiner Perspektive drauf schaut. Während Julia zum Beispiel aus Frankfurt, klar, im Podcast kann man es natürlich noch viel genauer hören, aber Julia aus Frankfurt macht sich so Gedanken, ob sie überhaupt genug weiß über Ostdeutsche und über die Geschichte und dass sie in der Schule ja eigentlich da gar nicht so wahnsinnig viel mitbekommen hat. Und sie ist auf so einer, man merkt das, auf so einer Suche nach Verständnis. So. Und Tom beispielsweise, der sich eben jahrelang auch schon in Leipzig bei so Anti-Legida-Protesten engagiert hat und immer auf Demos war und so eher aus der linken Szene kommt, der ist so ein bisschen ernüchtert und enttäuscht und gleichzeitig engagiert er sich jetzt auch wieder seit der Landtagswahl in Sachsen und organisiert jetzt doch wieder auch Demos mit und so, was er jetzt lange nicht gemacht hat. Also da gab es so, als ich ihn jetzt im Sommer getroffen habe, war so eine Situation, wo er auch gesagt hat, er hat eigentlich keinen Bock mehr, sich zu engagieren und er ist irgendwie so frustriert. frustriert irgendwie, so nach dem Motto, am Ende hilft's ja eh alles nix und so. Und jetzt ist er aber doch wieder politisiert und deswegen sage ich, es ist irgendwie so unterschiedlich. Ja.
Einmal ganz kurz zur Orientierung. Du bist gebürtiger Potsdamer und hast jetzt mit Detektor FM als Gründer und Chef da in Leipzig so eine richtige kleine, schöne Medienfirma aufgebaut. Zwei deiner Protagonisten sind auch aus dem Osten. Ist das noch ein Thema Ost-West?
Für mich persönlich ja. Interessanterweise aber auch erst seit so 5, 6 Jahren. Und wahrscheinlich ehrlicherweise auch, und das reflektiere ich auch so ein bisschen in dem Podcast, seitdem ich mich so intensiv mit den Biografien dieser Leute auch beschäftige. Weil ich habe an mir selber gemerkt, dass ich das Thema Ostdeutschland und Identität so ein bisschen von mir weggedrängt habe. Also ich war irgendwie immer Journalist und dann irgendwann auch Gründer, Unternehmer. Ich habe mich immer eher so im Großraum Berlin verortet. Das kann man ganz gut. Dann weiß man nicht so richtig, ist es Ost oder West. Und habe eher so versucht, unscheinbar mich einzufädeln in das Gesamtbusiness. Und habe dann aber auch gemerkt, Leute, die aus Hamburg oder München kommen, die tragen das schon auch gerne vor sich her. Oder auch aus Düsseldorf oder Stuttgart oder so. Warum mache ich das eigentlich nicht? Und in der Beschäftigung auch mit den Leuten, die am 9. November 89 geboren worden sind und eben diese regelmäßigen Besuche, stellt man sich ja dann auch so selber Identitätsfragen. Und dann ist mir schon klar geworden, nee, diese ostdeutsche Schicht, nenne ich die jetzt mal in mir. Ne? Ich bin ja nicht ausschließlich Ostdeutscher. Ich bin auch Radfahrer und klar. Potsdamer und keine Ahnung und Europäer und ne, so. Und Mann und was weiß ich. Aber diese Schicht Ostdeutsch, die ist schon da und die verbindet mich auch mit anderen, die in den 90ern zum Beispiel Dinge erlebt haben, wie ihre Eltern den Arbeitsplatz verloren haben, sich neu orientiert haben und so. Und mir ist so ein Satz aus der allerersten Staffel von 2007 wirklich noch so im Kopf von jemandem, der nicht mehr dabei ist, aber so ein Vater, der hat gesagt, ja, der Mauerfall, das war richtig geil, das war ein geiles Fernsehereignis, wie die Fußball-WM 1990. Ich habe eine Flasche Sekt aufgemacht und bin am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. Und da habe ich so gedacht, ja stimmt, die allermeisten saßen in Westdeutschland, haben das gesehen, haben gedacht, krass, was passiert da und sind am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. Es hat sich nichts verändert. Irgendwann kam der Soli und das war irgendwie doof, aber
das war's.
Und man ist mal nach Berlin gefahren, vielleicht auch noch nach Dresden, ne? Jetzt mal natürlich ja, zugespitzt. So.
Nein, du hast völlig recht.
Und für die Ostdeutschen, und zwar für alle, hat sich von einem Tag zum anderen alles in Luft aufgelöst. Der Job, die Regierung, das Gesetz, die Verfassung, egal, selbst der Telefonanschluss und später auch noch die Postleitzahlen und so. Da mussten dann die Westdeutschen ja auch irgendwann durch. Aber diesen krassen Wechsel, ich glaube, das ist vielen bis heute nicht so richtig klar, was das auch gemacht hat mit den Familien, mit den Leuten und so. Und ich persönlich bin da sehr stark rausgegangen oder ich fühle, dass ich so eine Transformationskompetenz, nennt man das ja dann wissenschaftlich, habe. Aber ich habe auch gesehen, wie viele Leute da gescheitert sind, weil es einfach zu krass war.
Ja. Das ist ja dann auch so ein Identitätsverlust. Also all das, was ich vorher für richtig annahm oder ja, vielleicht auch Werte normal. Oder so, normal, geht so komplett von gleich auf jetzt verloren und wird auch nicht gewertschätzt.
Ja.
Und du hast jetzt deinen Umgang damit geschildert. Wie war das denn bei deinen Protagonistinnen, die jetzt eben aus dem Osten kommen oder dort geboren sind, bei denen in der Familie? Weil ich meine, sie selber haben es nicht miterlebt, aber natürlich kriegst du alles Mögliche mit in der Familie.
Sie waren 18.
Genau,
alles klar. Guten Morgen, Herr Schumacher.
Ja, anders. Also ich war ja schon, wie alt war ich eigentlich? Ich war so 8, 9, als die Mauer gefallen ist und dann die Wiedervereinigung kam. Die sind ja da wirklich erst geboren worden. Das heißt, die haben das wirklich nur so
vermittelt,
vom Hörensagen.
Genau.
Ne? Ja. Und trotzdem werden sie natürlich darauf zurückgeworfen. Also Tom zum Beispiel erzählt eine ganz interessante Geschichte, der sagt, ich will eigentlich gar nicht Ost und West und so. Das ist alles Quatsch.
Das sagen aber alle.
Aber er wird trotzdem immer drauf angesprochen und er sagt, in dem Moment nervt ihn das auch, weil diese Pauschalisierung und dieses Nicht-Differenzieren, so die Sachsen oder die Ossis, die sind ja alle doof. Oder vor 5 Jahren gab es ja diesen unsäglichen Spiegeltitel, so sind sie die Ossis und so. Ja. Das macht was mit den Leuten, weil auf einmal wirst du so zurückgeworfen. Du musst dich dazu verhalten, weil du direkt angesprochen wirst. Und das habe ich hier jetzt noch gar nicht erzählt. Seit 5, 6 Jahren bin ich noch ein bisschen intensiver bei mir persönlich auch dabei, mich damit zu beschäftigen und engagiere mich auch bei einer Initiative, die heißt Wir sind der Osten, wo es darum geht, differenzierter zu zeigen, was es für vielfältige ostdeutsche Geschichten auch gibt und dass es gleichzeitig auch diese Gemeinsamkeiten gibt und so. Und was ich sagen will ist, dass ich da gemerkt habe, dass viele der Leute, die da mitmachen und ihre Geschichte erzählen, also da erzählen auch einzelne Leute einfach ihre privaten Geschichten, kann man auf der Seite nachgucken. Mhm. Und viele sagen, ich bin in Köln, ich bin in Stuttgart, ich bin in Hamburg zum Ostdeutschen oder zur Ostdeutschen geworden, weil dort jeder auf mich zukam und sagte, sag mal, was ist denn da los bei dir in Thüringen oder in Brandenburg oder so? Und du bist gezwungen, dich dazu zu verhalten. Und das spiegelt zum Beispiel auch Tom, dass er sagt, ey, ich bin eigentlich ein linker, progressiver Typ, aber auf einmal bin ich ein hinterwäldlerischer Sachse so oder werde so angefeindet und muss irgendwie darauf reagieren. Aber es gibt auch die andere Perspektive, wo es so ist, ja, ich bin auch irgendwie stolz darauf, irgendwie, ich sag mal, eine zusätzliche Ebene, eine zusätzliche Schicht zu haben an Erfahrungswissen aus meiner Familie, ne? Also das kommt auch da, das kann man ja auch als Stärke sehen. Also dass sozusagen da einfach noch mehr ist.
Was mir dazu jetzt einfällt, vielleicht passt es auch überhaupt gar nicht. Wir hatten hier Kaan Ohorn, der auch so teilweise türkische Wurzeln hat, deutsche Wurzeln, also ein Deutscher ist. So, und das schafft natürlich auch, ich weiß nicht, Katice Akün hat mal hier im Podcast gesagt, sie denkt deutsch und sie fühlt türkisch. Ja, also so, das führt ja auch dazu, so zwischen den
Welten
zu stehen, möglicherweise. Kann man das so ein bisschen erklären? Oder würdest du sagen, nee, das ist jetzt zu weit hergeholt, weil da geht's ja wirklich um zwei unterschiedliche auch noch Kulturkreise und
so
weiter.
Ich bin bei Ich glaube schon. Und ich glaube, man muss auch aufpassen. Also, weil man jetzt ostdeutsch ist, hat man natürlich jetzt keine sichtbaren Merkmale und wird irgendwie einsortiert, diskriminiert, rassistisch beleidigt oder irgendwas. Aber gleichzeitig ist da so eine Andersartigkeit. Also man ist sozusagen nicht Teil der Normalgesellschaft. Und das fängt in der Tagesschau an, dass es dann irgendwie eben heißt, weiß ich nicht, der erste deutsche Astronaut war der und der. Und man weiß genau, Anni, da war doch jemand aus der DDR noch früher im Weltall. Und solche Sachen. Das heißt, man ist immer in so einer Parallelkultur. Und in dem Podcast spreche ich auch mit Steffen Mau, dem Soziologen, der jeden Tag bei Karin Mioska sitzt, gefühlt, aber auch wirklich eine sehr, sehr gute Analyse gerade in diesem Sommer nochmal vorgelegt hat. Und der vergleicht tatsächlich auch bestimmte Aspekte, sage ich mal, der Andersartigkeit oder der Veränderung, so nennt er es, glaube ich, dann, zwischen migrantischen Gruppen, und er ist ja auch ein renommierter Migrationsforscher, der sich auch genau mit diesen Themen beschäftigt, und eben der ostdeutschen Minderheit oder Andersartigkeit. Und da gibt es schon Parallelen, sagt er. Und darüber sprechen wir im Podcast auch. Es ist natürlich schwer auszuloten und man muss da sehr genau aufpassen, dass man da nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Aber ich glaube schon, ich sag mal, das Resultat davon ist eigentlich ganz spannend. Nämlich, und das ist auch eine These, die ich dann im Podcast auch noch länger ausführe, dass vielleicht diese Idee, ich nenne sie jetzt mal die Kohlsche Idee der Einheit, dass das eigentlich ziemlicher Quatsch war, sondern dass wir eigentlich eher sowas wie eine Vielfalt oder sowas gebraucht hätten.
Wobei ich glaube,
Differenzierung und so.
Ja. Wobei ich glaube, Einheit und Einheitlichkeit werden da schnell verwechselt. Ne? Also, weil das mit der Einheit, das stimmt ja. Also wir sind ja jetzt aus zwei mach eins, aber wir sind deswegen nicht alle dieselben, wir sind nicht einheitlich. Wo du gerade Steffen Mau angesprochen hast, es gab ja gerade zu den Landtagswahlen so eine ganze Reihe, wie immer, ne, Welterklärer. Es gab Öko Sascha Kowalczuk, es gab hier den Dirk Oschmann, der sagte, der Osten ist eine Erfindung des Westens. Ja. Du hast jetzt Steffen Mau, der sicherlich einer der schlauesten ist, zitiert, aber so die anderen Soziologen, Soziopsychologen, Gesellschaftsforscher, hast du da Thesen wiederentdeckt, wo du dir denkst, ja, stimmt? Also ist der Osten eine Erfindung des Westens?
Also bei Oschmann muss ich an ganz vielen Punkten widersprechen. Ich glaube schon, dass Oschmann viele Dinge richtig benennt. Ich würde aber grundsätzlich seine Methode in Frage stellen. Mhm. Ich sag mal, weil undifferenziert über den Osten berichtet wurde, das ist ja so seine Analyse, berichte ich jetzt undifferenziert über den Westen. So. Und ich glaube, das führt uns nicht weiter. So. Nee, dann, das ist sozusagen im Diskurs eine schlechte Methode. Das ist so, ja. Und da finde ich dann tatsächlich Steffen Mau in der Analyse oder auch Ilko Sascha Kowalczyk deutlich stärker, weil sie eben stärker differenzieren, weil sie eben nicht so sehr platt argumentieren. Und ich glaube auch, und das sieht man ja auch, Oschmann wird ja vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern gelesen, es funktioniert halt leider auch nicht. Also du kommst damit nicht in einen echten Diskurs und erreichst Menschen, die vielleicht westdeutsch sozialisiert sind und da können sie ja auch erstmal nichts dafür. Ich finde, man muss eher über persönliche Geschichten und über Differenzierung kommen und das versucht dieser Podcast, den ich da gemacht habe, ja auch. Und das ist aus meiner Sicht, aber das ist natürlich meine persönliche Meinung, der deutlich bessere Weg und das ist auch was, was erst so seit 5, 6 Jahren passiert, weil wir haben es am Anfang ja angesprochen, Anfang der 90er, war das ja auch erstmal sehr, sehr erdrückend. Da ging es um Stasi und Treuhand und die ganzen großen Themen. Aber das hat ja mit der Lebenswirklichkeit der Leute teilweise nicht so viel zu tun gehabt. Und es war, glaube ich, sowohl für West als auch Ost sehr, sehr bleiern und vielleicht auch anstrengend. Und irgendwie dann hatte man auch keinen Bock mehr, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und jetzt kommen aber so individuelle Geschichten. Und das finde ich viel, viel interessanter. Und ich glaube, das ist auch die Chance, dass man jetzt in einen echten Dialog kommt und auf einmal Leuten zuhört und merkt, ach so, ganz so einfach ist es vielleicht nicht.
Du sagst mal Podcast, nenn ihn doch bitte mal.
Stimmt, ich habe noch gar nicht den Namen gehört.
Los, Reklame.
Er heißt Deutschland ein halbes Leben, 35 Jahre Mauerfall.
Genau. So, aber nochmal, das verlinken wir auch in den Shownotes. Du hast gerade was Interessantes gesagt, dass es jetzt so eine Renaissance der Ost-West-Betrachtung gibt. Meine These ist ja, und ich weiß, der Vergleich Nazizeit und DDR hinkt natürlich auf beiden Beinen, aber ich kann mich erinnern, dass selbst in meiner Kindheit in den 60er Jahren noch nicht so richtig viel über damals geredet wurde. Das kam erst dann so mit 68 und allem. Es brauchte also offenbar eine Generation, bis man wieder gesprächsfähig war oder bis vielleicht auch die Generation der Kinder Fragen gestellt hat. Du hast ja selber von dir gesagt, du hast auch erst vor ein paar Jahren wieder angefangen, so dir deine ostdeutsche Identität anzugucken. Also diese Zeit, diesen Zeitraum, den es, und ich meine, hey, 35 Jahre, das ist schon ganz schön ein Brett, ne? Aber ganz offenbar kann man so einen Prozess auch nicht beschleunigen, der braucht diese Zeit, oder wie siehst du das?
Sehe ich tatsächlich sehr genau so wie du. Ich habe dann ja auch in den letzten Jahren mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt und ich finde den Vergleich auch gefährlich mit 68, weil genau das, ne?
Wie immer, ja.
Wie immer, vor allen Dingen, weil ja, ich sag mal, die Ostdeutschen, über die wir jetzt reden, ja nicht Uniprofessoren waren oder in den Schaltzentralen saßen, sondern eher arbeitslos und in der Neubauwohnung. Yeah. Ne? Aber ich glaube schon, Historiker sagen das ja auch, ne, dass es eigentlich immer 30 Jahre braucht, bis man irgendwas, ich sag mal, fundiert sich anschauen kann. Und dem muss ich mittlerweile wirklich zustimmen, weil ich auch merke, ja, da ist erst so seit dem 30. Jahrestag wirklich was in Bewegung geraten. Ich habe dafür zwei Indizien. Das eine ist, ein Interview mit Kathi Witt, was ich irgendwie vor 5, 6 Jahren mal in der Taz gelesen habe, wo sie auch erzählt hat, dass sie zum allerersten Mal mit ihren Eltern über die 90er gesprochen hat und dass da ihre Eltern zu ihr gesagt haben, und ich meine, Kathi Witt war damals ein Weltstar und hat, glaube ich, den Mauerfall in Spanien erlebt oder so, also die durfte ja schon raus, die hat ihnen wohl die Wohnung in Chemnitz bezahlt, so nach dem Motto, hey, ich kann das. Und das fanden die Eltern scheiße. Ach. Weil natürlich, ne, sie wollten selber, und die Tochter bezahlt ihnen die Neubauwohnung in Chemnitz. Und das haben sie aber nie besprochen, sondern erst vor 5, 6 Jahren ist das überhaupt mal ein Thema geworden. Und das ist so ein Symptom, finde ich, und was so gerade stattfindet. Und das andere ist, du hast Ilko Sascha Kowalczuk ja auch schon angesprochen, es gibt so eine Generation von Leuten, die sagen, naja, so ein Scheiß, das haben wir doch in den 90ern alles schon mal diskutiert. Und das stimmt.
Ja.
Es stimmt ja auch. Aber, und jetzt kommt der interessante Punkt, es waren andere Leute.
Ja.
Es ist jetzt eine neue Generation da, die vielleicht auch andere Fragen stellt und die auch selber gar nicht belastet ist, die selber gar keine Beziehung mehr zur DDR hat und zu BRD oder sonst irgendwas und damit auch anders an die Sache rangehen kann. Vielleicht auch unbelasteter und frischer und zukunftsgewandter oder so. Also ne, das ist ganz, ganz interessant. Und damit wären auch Eltern und Großeltern, glaube ich, ganz anders wieder in so eine Beziehung geholt und können auch ganz anders darüber reden. Und das kommt vielleicht noch als letztes dazu. In den 90ern hatten viele Leute in der DDR oder in den ostdeutschen Bundesländern auch gar keine Zeit dafür. Die mussten ihren Alltag erstmal geregelt bekommen. Die brauchten einen neuen Job und so. Ich habe das auch bei meinen Eltern gesehen. Die hatten gar keine Zeit, sich abends mit einer Flasche Wein hinzusetzen und zu sagen, so, wie läuft denn das jetzt eigentlich gerade?
Anne Rabe erzählt das auch, die mit ihrem Buch ja letztes Jahr fast den Deutschen Buchpreis. Wir haben sie entdeckt, wir haben sie groß gemacht, aber das nur ganz am Rande. Sherry, du wolltest Christian noch psychologisch ein bisschen auf den Grill legen.
Ich habe jetzt gerade so gedacht, weil Hajo und ich, beide Baujahr 64, sind ja so Enkelgeneration, ne? Also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und letztendlich ist da ja auch ein Regime, das nicht mehr funktionierte, sage ich jetzt mal so. Oder es ist etwas kaputt gegangen und es musste etwas Neues entstehen. Und wir hatten in der Großelterngeneration möglicherweise noch Nazi-Gedanken und vielleicht auch bei den Eltern noch. Und wir waren so, wir hatten nichts mit Krieg zu tun. Wir sind, wie sagt man, da ging noch was, ja. In so eine Welt, wo es wirklich so der Kapitalismus so völlig gut funktioniert.
Blühende
Landschaften oder so. Und
da waren sie.
Sie gab es mal irgendwann. Und das habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil ihr auch sagtet eben gerade beide, das braucht eben auch Generationen oder spätere, jüngere Generationen, die sich dann nochmal anders damit beschäftigen, inwieweit es überhaupt so eine Aufarbeitung auch gibt oder gab mit diesen unterschiedlichen Systemen. Ja, das ist ja ein totaler Systemwechsel gewesen, die deutsche Einheit.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass da in den 90ern und auch in den Nullerjahren also relativ viel liegen geblieben ist in den ostdeutschen Bundesländern, auf so einer persönlichen Ebene, in den Familien und so. Sondern wie gesagt, ich glaube, da ging es erstmal darum, wieder auf die Füße zu kommen und irgendwie weiterzumachen.
Aber es gab ja nun auch, und das weiß ich von einigen, weil ich damals auch noch als Journalistin gearbeitet habe und auch immer mal wieder so diese Stasi, über diese Stasi-Kontakte und so weiter stolperte, gab es nicht auch so eine Sprachlosigkeit, weil du nicht wusstest, ob vielleicht dein Nächster irgendwelche Informationen weitergibt? Also auch innerhalb der Familien, weil da gibt es ja auch ganz prominente Beispiele.
Glaube ich gar nicht so sehr. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat und ich weiß auch von vielen meiner Bekannten und Freunde und deren Familien und so, dass es da so, ich sag mal so Situationen gab, wo man sich vielleicht nicht getraut hat, in die Stasi-Akte zu gucken, weil man nicht wollte, dass man rausfindet, dass der Nachbar vielleicht wirklich bei der Stasi war und man hat ihn aber vielleicht auch nicht angesprochen oder so. Gleichzeitig war aber ja trotzdem relativ klar oft, guck mal, der oder die. Also man wusste ja auch, wo man besonders vorsichtig sein musste. Also so feinfühlig waren die Leute in der DDR ja schon. Also es ist jetzt auch nicht so total überraschend gewesen in den allermeisten Fällen. Es gibt natürlich krasse Fälle, ohne Frage. Aber oft wusste man ja auch, hier der stellvertretende Betriebsdirektor. Immer wenn ich dem was erzähle, dann ist es irgendwie. Deswegen glaube ich, liegt eher daran, dass vielleicht auch meine Generation, und das ist so, naja, so eine Selbstreflexion von mir, vielleicht auch ein bisschen zu, na nett ist das falsche Wort, aber zu nachsichtig auch war mit der Generation darüber, weil es natürlich auch schwer ist, einer Generation, die sehr, sehr viele Aufgaben hatte und die vielleicht wirklich eine Arbeitslosigkeit oder einen Rückschlag oder so hatte. Und es ist doch was anderes, eben jemanden, der arbeitslos in der Neubauwohnung sitzt, zu sagen, sag mal, du warst doch aber mit dem System irgendwie, sondern dann hat man natürlich eher so eine Art von Mitgefühl.
Klar.
Und das ist was anderes, als wenn das jetzt die neuen Führer sind und man fragt sich, aber warst du nicht auch schon zu Nazi-Zeiten irgendwie ganz vorne mit dabei? Also das ist eine andere Form der Auseinandersetzung. Da gab es vielleicht auch zu viel, ich sag mal, so Mitgefühl, Handschuhe und Vorsicht, so, dass man vielleicht sich nicht so sehr mit den Problemen auch auseinandergesetzt hat.
Ich habe mich jetzt nur gefragt, wenn ich lerne, weil ich wachse in diesem System auf, ich bin davon überzeugt, der Sozialismus funktioniert und alles ist super und dieses System funktioniert und jetzt komme ich in was Neues rein und habe das Alte noch nicht mal richtig verarbeitet, möglicherweise eben auch mit solchen Stasi-Geschichten oder auch anderen Dingen und bin sowieso schon vorsichtig und zurückhaltend von meiner ganzen Sozialisation. Wie komme ich dann in einen kapitalistischen, sage ich jetzt mal, in ein kapitalistisches System, wie komme ich da an und wie kann ich mich da überhaupt durchsetzen und sagen, okay, jetzt machen wir was Neues. So, ja.
War das für deine drei Protagonisten Thema, was Suse da gerade sagt? Dieses Ankommen in einer...
Ich glaube, für die nicht so sehr, weil die sind ja da reingeboren, aber für deren Eltern. Ja.
Aber die haben doch von ihren Eltern auch so Erzählungen mitgekriegt.
Genau.
Wie das früher war. Und viel wurde der auch verklärt manchmal, Stichwort Ostalgie oder so.
Ja.
Also wie viel Osten haben die noch im Gepäck, die 89er?
Ich glaube schon mehr, als sie vielleicht teilweise selber auch zugeben würden. Das ist so meine Beobachtung. Und da sind wir dann auch wieder auch da muss man vorsichtig sein oder ein bisschen einschränkend, aber Suse hat es ja angesprochen, es wird ja auch was so transgenerativ weitergegeben, genau. Also so Traumata, mhm. Und man sagt es ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, dass da auch was an die nächste Generation weitergegeben wurde, und ich glaube schon, dass da gewisse Formen auch weitergegeben wurden. Ich bin mittlerweile sogar an dem Punkt, dass ich denke, teilweise vielleicht auch problematisch. Also du hast es so ein bisschen angeschnitten gerade, Hajo. Natürlich hat man vielleicht so eine verklärte Erinnerung auch an die DDR-Zeit. Und die unangenehmen Sachen, ich meine, dazu tendieren wir alle, die blendet man so ein bisschen aus. Und am Armbrusttisch erzählt man dann, wie toll die Partys waren irgendwie damals in Lauchhammer oder sonst wo. Und dass man vielleicht dem einen das nicht erzählt hat und dass man nicht studieren durfte, weil der andere und die andere, ne, so, das erzählt man da nicht. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es vielleicht auch in vielen Familien in ostdeutschen Bundesländern tatsächlich am Armbrutstisch so eine verklärte Erzählung der DDR gab, die eben das nicht mehr berücksichtigt. Und bei den Wahlergebnissen, finde ich, sieht man, dass ja gerade die Älteren weniger populistische Parteien wählen, weil sie wahrscheinlich noch wissen, was da noch dazugehört hat, weil sie haben es ja selber noch erlebt. Also ich sage jetzt so die Generation meiner Eltern, die wählt halt SPD und CDU, bisschen auch Bündnis Sahra Wagenknecht, aber relativ wenig. Und die Jungen wählen ja interessanterweise AfD. Und ich kann mir das zumindest teilweise, monokausal ist ja nichts in diesem Leben, das wissen wir alle, aber ich kann es mir teilweise erklären, dass die so ein verklärtes Bild der DDR immer noch so vor sich haben und denken, ah ja, Simson cool, Grillen geil, Partys super.
In Lauchhammer vor allen Dingen.
Das war in Lauchhammer eine gute Zeit. Und auch in anderen Städten, in Schwedt oder was weiß ich.
Ja.
Oder auch in Kleinmachnow oder wo auch immer. Und dass da sozusagen, ich sag mal, die andere Seite der Medaille fehlt. Und das ist ja auch was zum Beispiel so Ilko Sascha Kowalczuk, wo er auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legt und sagt, da ist sozusagen nicht alles weitergegeben worden, sondern ein bisschen zu viel Positives.
Meine Erfahrung mit ostdeutsch sozialisierten Menschen meiner Generation ist ganz häufig so ein Wegjuxen des Ostens. Also ich würde es fast vielleicht nicht peinlich, aber ein bisschen schamhaft. Also so ein vorauseilendes Entschuldigen, so ich bin ja Ossi, ich kann nicht so gut Englisch oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Ist das eine Haltung, die in der Generation, die du dir angeguckt hast, mit deinen drei Protagonisten auch noch so zu beobachten ist, dieses etwas Entschuldigende?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, da ist eine andere Form von Reflexion und ja, vielleicht auch im besten Sinne Selbstbewusstsein da. Und das meine ich, das ist so ein bisschen erfrischend, dass es nicht mehr darum geht, sich, ich sag mal, nicht möglichst nicht aufzufallen und sich einzufädeln ins System und vielleicht mal einen kleinen Witz darüber zu machen, dass das Englisch nicht so gut ist. Aber da sind wir dann doch vielleicht wieder bei der ersten Einwanderergeneration, egal von woher. Die versuchen ja auch eher in der Regel nicht aufzufallen und reinzukommen, wenn man jetzt mal, ne, ein bisschen holzschnittartig soziologisch das sagt. Und so die zweite und dritte Generation, die fragt dann auf einmal was. Wieso werden wir denn trotzdem diskriminiert? Wieso passiert denn das und das? Und ich glaube, dass es da eben jetzt in dieser aktuellen Generation ein anderes Bewusstsein dafür gibt, sich auch mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Von daher in diesem Punkt, glaube ich, ist der Vergleich migrantischen Gruppen gar nicht so falsch.
Jetzt mal ein Blick nach vorne zum Schluss. Die nächsten 35 Jahre. Du hast eine Glaskugel vor dir und schaust tief rein. Martin Debes, geschätzter Kollege, früher Thüringer Allgemeine, jetzt Stern, hat auch natürlich ein Buch über den Osten geschrieben, insbesondere über Thüringen, und hat die These, Thüringen ist eigentlich das Labor für Gesamtdeutschland, weil hier passieren Dinge, Polarisierung, AfD und so weiter, die drohen dem Westen auch. Würdest du das auch so sehen, dass der Westen sich eher Richtung Osten entwickelt?
Ja, es ist natürlich schwierig. Also wo ich, glaube ich, mitgehe, ist, dass ja die westdeutschen Bundesländer, um das jetzt mal so zusammenzufassen, bisher in Europa die Ausnahme sind. Also wenn wir uns anschauen, was in Niederlanden passiert oder Österreich.
Du meinst Wahlergebnisse jetzt?
Ja, ne? Wahlergebnisse, ja. Polarisierung, Auflösen von Parteien. Mhm. Das ist ja so die These, dass sozusagen überall um uns herum passiert ganz viel. Und in den ostdeutschen Bundesländern, aber in den westdeutschen eher wenig. Da würde ich bis zu einem gewissen Grad mitgehen, dass es sozusagen so eine Art westdeutschen Sonderweg gibt, der sich bisher gehalten hat, aber der jetzt auch anfängt zu bröckeln. Weil wenn man mal genauer hinguckt, gibt es ja auch Gegenden in Franken so, ne, wo die AfD auf einmal sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler erreicht. Oder auch in Baden-Württemberg und so. Also, ne, das geht sozusagen quer durch die Bundesrepublik, auch durch die alten Bundesländer, um das mal so zu sagen.
Und es sind auch nicht immer die Verelendungen, ne? Also diese Verelendungstheorie, die stimmt einfach nicht bei AfD. Nee.
Und die stimmt auch im Osten übrigens nicht,
ja, eben,
in den ostdeutschen Bundesländern.
Ja.
Das ist ein Argument, da gehe ich so ein bisschen mit. Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn der Osten so als das Vorzeigelabor in Europa wahrgenommen wird. Weil, wenn wir ehrlich sind, das ist dann ja wahrscheinlich doch eher Großbritannien oder Italien oder so. Die sind uns ja in der Hinsicht leider, oder Österreich, ein paar Schritte voraus, was so Rechtspopulismus oder überhaupt Populismus und Neugründung völlig neuer politischer Bewegungen. Also da ist der Osten jetzt nicht unbedingt besonders fortschrittlich in Sachen Labor.
Was wünschst du dir für die Zukunft, auch wenn du deine Protagonisten mitdenkst?
Ich wünsche mir eigentlich, dass das, was jetzt so seit 5, 6 Jahren passiert, einfach noch ein bisschen intensiver wird und dass wir uns gegenseitig noch genauer zuhören. Und ich habe das Gefühl, dass wir da gerade in einer Situation sind, wo das möglicherweise tatsächlich besser passiert. Und ich habe da wirklich Hoffnung, weil ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe mit diesem Podcast 2007, da kam ich gerade aus dem Auslandsjahr in Manchester. Und die Leute dort, die haben mich so ausgefragt, die wollten alles wissen über Leipzig und über Ostdeutschland und wie kann das sein? Und ohne Mist, ich habe ja in Leipzig auch Journalistik studiert mit 3/4 Menschen, die westdeutsch sozialisiert waren. Die haben mich das nie gefragt. Wir hatten alle das Gefühl, wir wissen ja schon alles übereinander, weil wir in den 90ern, glaube ich, so zugeballert wurden mit diesem Thema. Aber eigentlich wussten wir alle nichts. So. Mhm. Und dieses Aufbrechen und diese persönlichen Geschichten zu hören, das würde ich mir wünschen, dass das stärker wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir da wirklich auch eine Chance haben, wirklich eben weg von dieser Einheitlichkeit hin zu einer größeren Akzeptanz von Vielfältigkeit und so. Weil das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, es gibt ja auch nicht den Osten, ne, sondern
eben.
Vorpommern ist wirklich ganz anders als das Erzgebirge und ich weiß, ich komme aus Potsdam, wenn wir früher an der Ostsee waren, wir haben die Augen verrollt, wenn irgendwie die Sachsen kamen oder so. Also,
das ist auch mit den Bayern auch nicht anders.
Hat sich bis heute nichts dran geändert.
Da hat sich auch bis heute nicht viel dran geändert, das darf ich hier nicht so laut sagen in Leipzig.
Zu spät.
Aber, ne? Und also es gibt ja auch so Mentalitätsunterschiede und die gibt es ja genauso zwischen eben Bayern und Niedersachsen und whatever. Ja?
Stadt, Land.
Also, so, und über Saarland sagt auch niemand mehr das neue Bundesland.
Brauchen wir noch Nationalität?
Ja, ich glaube irgendwie ja schon, wenn wir ganz ehrlich sind, weil so ganz aufgelöst, weltweit globalisiert, scheint ja auch nicht zu funktionieren. Also braucht ja offenbar so eine Heimatidentifikation.
Ja, und Europa so funktioniert nicht, ne? Also wir haben ja eine Weile immer mal gesagt, wir sind Europäer, aber so ganz richtig ist das noch nicht im Herzen angekommen.
Naja, es scheint auch viele einfach zu überfordern. Also ich glaube, es braucht auch so eine lokale und regionale Verortung, zumindest für viele Menschen. Und ob das jetzt dann am Ende die Lausitz ist oder Brandenburg oder so, das weiß ich auch nicht so genau. Aber es scheint schon wichtig zu sein für viele Menschen. Und ich glaube, man muss auch immer aufpassen, dass man so viele wie möglich mitnimmt und wir irgendwie gemeinsam in diese Richtung laufen und nicht jetzt irgendwie ein paar Leute so ganz No Border, No Nation vorne wegrennen. Ich verstehe das auf so einer intellektuellen Ebene, aber ne, also man muss, glaube ich, einfach gucken, wie das so doof ist in der Demokratie, dass die Mehrheit irgendwie das Konzept gut findet. Und da habe ich aber Hoffnung, dass wir da in den nächsten Jahren uns irgendwie fortentwickeln und das vielleicht als letzter Gedanke, weil du gefragt hast, was ich mir wünsche für mich und meine Protagonisten. Ich sehe in meinem Umfeld, dass nicht erst jetzt seit den Landtagswahlen, sondern eigentlich so seit 1, 2 Jahren, dass Leute anfangen, sich stärker ehrenamtlich zu engagieren, der berühmte vorpolitische Raum irgendwie wichtiger wird, dass den Leuten es nicht mehr egal ist, dass sie teilweise sogar in Parteien eintreten, was ja im Jahr 2024 fast schon anachronistisch ist, aber was natürlich auch ein wichtiger Weg ist, um sich politisch zu beteiligen. Und das habe ich so in den letzten 35 Jahren nicht erlebt. Also in den 90ern hat mir niemand erzählt, dass er in irgendeine Partei eingetreten ist. Und jetzt dieses Jahr kenne ich allein in meinem persönlichen Umfeld 3 Leute, die das getan haben.
Ja, geht mir auch so.
Und das ist was mir Hoffnung macht, weil ich denke, ja, da habt ihr offensichtlich verstanden, wie sozusagen politische Prozesse auch laufen und dass es nichts hilft, nur zu meckern, sondern man muss auch irgendwie mitmachen und sich ja beteiligen und vielleicht auch den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Und das ist eine Tippeltappeltour, aber langfristig geht's nicht anders.
Ganz zum Schluss habe ich die zwei wichtigsten Fragen vergessen, nämlich erstens, was hat dich nach den 5 Jahren, nach dem Wiedersehen am meisten gefreut bei deinen dreien, wenn es da überhaupt was Gemeinsames gibt? Und was hat dich vielleicht am meisten erschreckt oder besorgt?
Ich fange mal mit dem besorgt an. Was mich am meisten erschreckt oder besorgt hat, ist, dass alle drei eine sehr, sehr große Angst mit sich rumschleppen gerade. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und jetzt Gaza und so, dass wir alle so unter diesen Multikrisen, Klima, Krieg und was da noch so alles kommen kann.
Ist so eine diffuse Angst, ne?
Es ist so eine ganz diffuse Angst, die Leute, aber auch diese Post-Corona-Phase und so, dass es ist so eine Käseglocke, unter der wir alle irgendwie gerade so
hocken. Ja, und das hat sowas Nagendes, ne? So,
ja, und das macht alle fertig.
Anstrengend ist das.
Ja, es ist super anstrengend und es ist bei jedem aber auch anders, aber gleichzeitig gibt es ganz wenig Zukunftsoptimismus und so dieses, hey, wir müssen jetzt mal 3 Jahre und dann wird's auch besser und dann haben wir schönere Städte, tollere Länder und whatever. Diese Vision, die fehlt gerade so ein bisschen und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, weil ich auch nicht sehe, dass da jemand ist, der sich aufmacht, so eine Erzählung irgendwie zu machen oder andersrum, die es gemacht haben, kriegen dafür auch noch auf die Fresse.
Und Grüße gehen raus ans Kanzleramt. So, jetzt aber zum freudigen Teil.
Der freudige Teil ist, dass ich gesehen habe, und das ist ja das Schöne an dieser Langzeitentwicklung, und das ist jetzt natürlich auch ein bisschen eine Anmaßung von mir, aber ich habe das Gefühl, dass diese drei Leute sich wahnsinnig weiterentwickelt haben. Also die werden irgendwie reflektierter, erwachsener.
Radikaler?
Nee, gar nicht mal radikaler. Im Gegenteil, vielleicht verständnisvoller, offener, also in so einer positiven Art und Weise, auch abwägender, reflektierter, gleichzeitig auch verantwortungsbewusster. Also Tom ist zum Beispiel ja Vater geworden und der war früher immer so, ja, ich will überhaupt nicht erwachsen sein und so. Ne?
Geht mir bis heute so.
Ja, aber irgendwann kommen dann Kinder und dann merkt man, okay, dafür möchte ich doch Verantwortung übernehmen und so. Und ne, genau so. Und diese persönliche Weiterentwicklung zu erleben, das ist wirklich was mich fasziniert und muss ich ganz platt so sagen, ich freue mich jetzt schon drauf, die in 5 Jahren wiederzutreffen und bei ihrem 40. Geburtstag mit ihnen darüber zu reden, wie es ihnen jetzt geht und was sie jetzt gemacht haben. Und es verändern sich ja auch immer Dinge im Leben und so. Und das ist irgendwie spannend.
Aber ist das nicht normal? Also ich sage das jetzt rein von der psychologischen Seite. Ja. Also dass du dich eben auch Gott sei Dank weiterentwickelst, dass du lernst, dass du Erfahrungen sammelst, dass du im besten Fall weiser wirst. Also,
aber die hätten doch jetzt auch alle drei Richtung AfD abkippen können, aus irgendwelchen Gründen. Mal rein theoretisch.
Ja, gut, es sind jetzt drei Menschen, aber also Weiterentwicklung hoffe ich doch, dass das alle irgendwie durchleben und keiner wirklich stillstehen bleibt. Ja.
Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sich nicht so wahnsinnig weiterentwickeln und oder wo man das Gefühl hat, ich meine,
lass Friedrich Merz in Ruhe.
Naja, aber es gibt doch auch vielleicht bei jedem Abi-Treffen oder so, oder ne, wo man so denkt, ach so, seit 20 Jahren derselbe Trott und keine Ahnung, und immer noch so und also ja, also ich finde es nicht so ganz selbstverständlich. Es freut mich natürlich, ich glaube schon, dass viele Leute natürlich so eine Entwicklung durchmachen, aber es ist irgendwie für mich, das meine ich ja so ein bisschen, ich stehe ja so an der Seitenlinie irgendwie. Ich habe ja darauf auch keinen Einfluss, sondern ich bin ja nur Beobachter und das so zu erleben von außen bei Leuten, auf die ich ja gar keinen Einfluss habe, das sind ja keine Freunde von mir oder irgendwie Kinder oder sonst irgendwas, sondern ich komme da wie so ein Satellit alle 5 Jahre, tauche in deren Leben ein und das so zu sehen, das ist irgendwie cool. Also das macht mir auch irgendwie Freude.
Ich finde das ein sensationelles Projekt.
Macht dir das Mut?
Ja, das macht mir Mut.
Schön! Das war Christian Bollert, eine heiße Empfehlung, Deutschland, ein halbes Leben, 35 Jahre Mauerfall. Christian hat drei Menschen, die am 9. November 1989 geboren sind, begleitet auf ihrem Leben und das finde ich ein ganz tolles journalistisches Experiment. Das macht man nicht fürs Geld, das macht man aus Leidenschaft und der Mitteldeutsche Rundfunk hat es in sein Programm genommen. Ganz herzlichen Dank, lieber Christian.
Sehr, sehr gern, danke für die Einladung.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.